15 Uhr Radio Free FM hier. Wir haben heute das Thema Verschwörungstheorien and Fake News. Mir zugeschaltet ist Mathieu Köckeler. Er ist Leiter der Fachstelle Extremismusdistanzierung in Stuttgart. Er hat einen Master in Sozialwissenschaft und Sozialpädagogik. Und mir wurde er als Fachmann für Verschwörungstheorien näher gebracht. Hi Mathieu, wie geht's dir?
Grüß dich. Dass ich ein Fachmann bin, ist auch eine Verschwörung.
Das ist eine Verschwörung?
Ja, erzähl doch erstmal, warum kennst du dich mit Verschwörungstheorien und Fake News so gut aus?
Ja, das hängt damit zusammen, dass meine Aufgabe eigentlich ist, so ein bisschen im Bereich der Radikalisierungsprävention tätig zu sein. Und das heißt, wie kann man so ein Stück weit einfach für Extremismus vorbeugen? Wie kann man mit Jugendlichen arbeiten, die sich in die Richtung entwickeln? Und in dem Zusammenhang spielten halt Verschwörungstheorien immer schon eine große Rolle. Also sei es jetzt im Prinzip der Klassiker, die jüdische Weltverschwörung, die zu der NS-Ideologie, aber auch zum Rechtsextremismus gehört. Dann ist es erstaunlich, wie quasi dieses jüdische Weltverschwörungsdenken tatsächlich so ein bisschen überall zu finden ist. Also das haben wir sowohl im Linksextremismus drin, als auch im Islamismus als Bestandteil. Und das quasi selbst so Verschwörungstheorien, die wir heute haben zu Corona, die eigentlich vielleicht erstmal gar nichts mit dem Judentum zu tun haben, irgendwie schon immer mal wieder Ähnlichkeiten aufweisen und am Ende dann irgendwie doch immer quasi entweder dann ein Jude oder eine jüdische Familie stellvertretend dann halt doch wieder für das Judentum stehen mag. Also
jemand,
der da gern. Genau. So.
Aber was sind jetzt genau Verschwörungstheorien? Was ist die klassische Definition von Verschwörungstheorie?
Es ist tatsächlich so, dass die klassische Definition gibt es da tatsächlich gar nicht. Verschwörungstheorie als Begriff selber hat, glaube ich, so seinen Ursprung in der Kriminalistik. Das heißt, da war das einfach so eine Mutmaßung, wenn ich quasi zwar ein Mord oder irgendein Verbrechen ist geschehen und dann war das halt eine Option, dass es quasi eine Gruppe von Verschwörern gab. Und das war so als Vermutung für den Tathergang. Der Begriff Theorie ist ein bisschen schwierig, wird auch manchmal ein bisschen kontrovers diskutiert, weil es gibt ja wissenschaftliche Theorien, die so ein Stück weit überprüft werden können. Das heißt, sie stellen eine Theorie auf und die muss so formuliert sein, dass ich sie überprüfen kann. Eine Verschwörungstheorie oder die meisten Verschwörungstheorien sind aber so, dass die eigentlich gar nicht überprüft werden können. Das heißt, es ist keine wirklich wissenschaftliche Theorie. Und wenn man sie definieren möchte, folge ich immer ganz gern so von Michael Butter, der ist so Professor an der Uni Tübingen. Der hat immer so drei Elemente, die er so sagt, daran erkennt man eine Verschwörungstheorie. Also zum einen, dass quasi nichts so ist, wie es scheint. Also das heißt, alles, was so ein Stück weit die Medien transportieren, auch so, dass es überhaupt die Medien gibt, so als homogene Gruppe, die gehören alle zu einem, das ist alles nicht so wirklich wahr. Das ist so ein Element. Das zweite Element ist, es gibt keinen Zufall. Also alles, was auf der Welt so ein Stück weit passiert, folgt einem Plan. Und das heißt, so ein Plan im Hintergrund gibt es natürlich dann immer Strippenzieher. Und das ist dann so das dritte Element, dass quasi alles hängt zusammen. Und das ist auch dann wieder so ein Unterschied zu einer wissenschaftlichen Theorie, die tatsächlich halt nie alles erklärt. Während Verschwörungstheorien erklären halt immer alles. Und dann hängt der bekannte Sack Reis, der in China umfällt, halt dann tatsächlich irgendwie so jetzt mit meinem Leben, was mir eventuell passiert, zusammen mit den Einschränkungen, die wir gerade erleben und so weiter und so fort.
Also der Begriff kommt praktisch aus der Kriminalistik. Verschwörer schließen sich zusammen und begehen eine Tat. Also dann auch jeder Polizeibeamte hat dann eine Verschwörungstheorie sogar aufgestellt. Aber was wir so miterleben und was wir mitbekommen, sind meistens immer irgendwelche Erklärungen, die eigentlich nicht wahr sind, ist das richtig? Oder Lügen sind oder nicht beweisbar sind oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die meisten Verschwörungstheorien, die aktuell in Corona so große Reichweiten kriegen, die sind tatsächlich meistens relativ einfach zu widerlegen. Also weil die inhaltlich meistens so abstrus sind, dass die Widerlegbarkeit gar kein Problem ist. Das Ding ist nur, dass Verschwörungstheorien in dem Augenblick, wo sich ein Mensch damit auseinandersetzt, so quasi eine Fundamentalopposition darstellen zu dem, was insgesamt in der Gesellschaft an Informationen transportiert wird. Und dementsprechend sind quasi alles, was an Fakten da ist, zu einer Thematik, die sind Teil der quasi Verschwörung. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Verschwörung habe, bei der ich sage, pass mal auf, du denkst jetzt, die Welt läuft so. Ich sag dir aber, das Coronavirus kommt aus den Ecken. Im Hintergrund stehen da quasi eine geheime Organisation und diese geheime Organisation ist so mächtig, die hat diesen Virus jetzt lanciert. Und ich zeig dir jetzt, Moment mal kurz, das ist doch Blödsinn, das Virus entstammt da und daher. Das und das sind so quasi Fakten, die uns die Wissenschaft eventuell liefert. Dann ist die Tatsache, dass du mir diese Beweise lieferst, die sind für mich jetzt als jemand, der an so eine Verschwörungstheorie glaubt, die sind quasi eigentlich nur ein Beweis dafür, siehst du, wie mächtig die Verschwörer, von denen ich dir gerade eben erzählt habe, wie mächtig die sind. Die schaffen es sogar, die hängen unter, die stecken quasi mit der Wissenschaft und mit der Forschung und mit den Medien unter einer Decke. Und dementsprechend ist es quasi, wenn jemand da richtig tief eingetaucht ist in diese Verschwörungswelten, in diese Verschwörungserzählungen, irgendwann auch quasi gar nicht mehr möglich, die Person mit Fakten zu erreichen, weil alles, was ich an Fakten bringe, nur noch ein Beweis dafür ist, wie mächtig die Verschwörung tatsächlich irgendwie.
Dann kommt eine Verschwörung dann zur nächsten. Aber wie entsteht denn sowas? Fehlinformationen, liegt es an der Bildung? Wie entstehen? Also so ein Konstrukt ist natürlich klar, das sind da mehrere verschiedene Theorien, aber wie entsteht denn so eine Verschwörungstheorie? Aus Fake-Meldungen, Fake News? Oder wo kommen die her?
Also ich würde tatsächlich an der Stelle, glaube ich, mal die Aussage wagen, dass es nicht diese eine Begründung gibt, dass man sagen kann, das ist der eine Grund, warum es Verschwörungserzählungen gibt. Es gibt verschiedene Hintergründe, vielleicht ein-, zweimal irgendwie so ein bisschen hervorheben. Das eine ist, wenn wir uns quasi die Funktion anschauen, also welche Funktion hat denn eine Verschwörungstheorie oder die Erzählung für jemanden, der an das Ganze glaubt, dann ist es so, dass eine Verschwörungstheorie bringt Ordnung. Also eine Verschwörungstheorie sortiert Dinge. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass diese Definition von Butter beschreibt, dass eine Verschwörungstheorie einfach quasi nicht ist mehr zufällig. Alles passiert hinter quasi mit einem klaren Willen. Und es ist für Menschen oftmals viel einfacher, wenn ich quasi traumatische Dinge erlebe, wenn ich quasi in einer Bedrohungssituation bin, wenn ich Angst erlebe, dass ich jetzt nicht denke, das ist Zufall. Sondern wenn ich dahinter quasi eine Logik vermute, einen höheren Sinn, also das, was so ein Stück weit eigentlich auch lange Zeit so eine Aufgabe von Religion beispielsweise war, das ist überall quasi, alles hat so seinen Sinn. Und das heißt, dass das natürlich ein Element ist, das es begünstigt, dass Verschwörungstheorien angenommen werden, weil sie bieten einfach eine Erklärung. Nicht unbedingt immer eine einfachere, aber halt eine, die für Menschen wesentlich einfacher oder besser nachzuvollziehen ist, weil der Zufall ist weg. Also es, wie gesagt, dann ist nicht so diese Krise, die wir jetzt gerade haben, zufällig, sondern da gibt es ein Böses, das im Hintergrund steht und das macht es.
Also kann man dann zusammenfassen, für denjenigen, der die Verschwörungstheorie aufnimmt, der sorgt in seinem emotionalen Chaos oder wie auch immer für eine Struktur und eine Richtlinie oder Leitlinie, dass er ein bisschen Ordnung hat, und der es in die Welt setzt, ist dann praktisch, der die Fake News verteilt, dem, der verfolgt zum Beispiel einen anderen Nutzen. Das waren jetzt so zwei Dinge. Kann man das so ungefähr runterbrechen?
Ja, man kann sogar im Prinzip, glaube ich, ist es ganz wichtig, an der Stelle nochmal eine zusätzliche Differenzierung einzubauen. Ich meine, letzten Endes muss man glaube ich, wenn man so Dinge betrachtet, unendlich viel differenzieren, weil einfach wir Menschen doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber eine Ebene wäre noch ganz wichtig, und zwar die, dass mit den Social-Media-Kanälen, die wir haben, wir einfach, glaube ich, nochmal unterscheiden müssen, dass verschiedene Verschwörungstheorien, die einfach eine größere Reichweite kriegen, die gar nicht nur deswegen kriegen, weil jetzt eine Person dahinter steht, die explizit die Theorie verbreitet, sondern dass quasi einzelne Erzählmuster, einzelne Stränge, jeder von uns, der sowas sieht und das dann quasi einfach mal geschwind auf Teilen drückt oder über irgendwelche WhatsApp-Gruppen an seine Bekannten schickt, mit zum Produzenten wird. Also das heißt, das, was früher eigentlich so ein Stück weit allein Rundfunkeinrichtungen irgendwie so als Privileg oder Zeitungen zur Verfügung stand, Informationen recht breit zu streuen, das kann heutzutage eigentlich fast jeder, der sich auf irgendeiner Social-Media-Plattform angemeldet hat und einen bestimmten Kreis an Menschen erreicht. Das heißt, da muss man schon einmal unterscheiden zwischen dem, der ursprünglich mal hinter einer Verschwörungstheorie steht und was der so ein Stück weit für ein Ansinnen hat, und den ganzen Leuten, die quasi in so einer Kette von Verteilung auftauchen, die vielleicht nochmal eine ganz andere Motivation haben, sowas zu teilen. Und dann ist, wie gesagt, die eine Motivation, Ordnung und Struktur reinzubringen. Eine andere Motivation ist, dass ich mit bestimmten Behauptungen einfach auch meine Gegner diskreditieren kann. Da reicht, finde ich, so ein Blick nach Ungarn, wie da so ein Stück weit einfach von Orbán ja Kampagnen gegen die Europäische Union auch wieder quasi mit Verbindung Soros als quasi Stellvertreter des Weltjudentums mit Juncker gemeinsam, also das heißt diese Diskreditierung als Motivation dann eben halt, wie gesagt, einfach auch dieses exklusive Wissen. Weil in dem Augenblick, wo ich ja natürlich an so eine Verschwörung glaube, habe ich ja dieser Matrix-Effekt, da habe ich die Pille geschluckt und bin jetzt quasi erleuchtet. Also das heißt, da gibt es schon verschiedene Gemengelagen und Motivationen an den einzelnen Punkten, die da beteiligt sind bei der Streuung und Verbreitung von Verschwörungstheorien.
Also kann man als Tipp auch vielleicht unseren Hörern mitgeben, wenn man eine Verschwörungstheorie oder eine Theorie zu einem Thema, ob sie echt ist oder einfach Fake News, weiß man ja nicht, hört, kann man überprüfen oder sollte man sich die Frage stellen, wenn ich das glaube oder wenn ich nach so einer Sache agiere, wer hat den größten Nutzen da davon? Kann man das so sagen? Oder sollte man hinterfragen, wem nützt denn das? Nützt das mir, im Fall Orbán, der streut Theorien und das spielt ja natürlich dann seine Partei zu. Aber sollte man sich immer bei sowas, wenn man was hört oder allgemein vielleicht Nachrichten oder irgendwelche News, die erstmal auf anderen Kanälen kommen, wie es im Öffentlich-Rechtlichen oder vielleicht auch auf dem Öffentlich-Rechtlichen, je nachdem, hinterfragen und sagen, hat jemand einen Nutzen da davon?
Das ist interessant, weil tatsächlich funktionieren ganz oft Verschwörungstheorien in der Konstruktion so. Da ist die erste Frage, die immer gestellt wird bei irgendeinem Ereignis, dass die Frage kommt, cui bono, also wer profitiert davon? Und dann werden Verschwörungstheorien tatsächlich immer so konstruiert, also eine der bekanntesten Verschwörungstheorien, die auch existent ist, ist 9-11. Also die Anschläge von 9-11, vom 9. September 2001. Und da ist dann quasi in dieser Verschwörungstheorie die erste Frage, die gestellt wird, wem nützt davon? Und dann gibt es halt verschiedene Varianten. Einmal wird dann erzählt, ja, damit sind innenpolitische Schwierigkeiten weg, beziehungsweise Kriegsführung gegen islamische Länder. Das heißt, dann gibt es dann auch die eine Variante, die sagt, okay, war das ein Anschlag geplant von der Regierung in Amerika selber, weil die profitiert ja davon, weil auf einmal die innerpolitischen Debatten weg waren. Dann auf der anderen Seite die Verschwörungstheorie, die fragt, wem nutzt es? Ah, es könnten ja auch die Israelis sein, weil dadurch sind jetzt quasi Kriege legitimiert gegen muslimische Länder. Und das heißt, man sollte nicht immer quasi als erstes den gleichen Fehler machen, wie das, was Verschwörungstheorien machen, zu fragen, wem nützt es? Ich denke, wichtig ist, zwei Sachen. Das eine ist, wir müssen uns vor Augen führen, dass aktuell Verschwörungstheorien auch deswegen eine große Reichweite kriegen, weil viele Kanäle drüber sprechen. Also das heißt, das beste Beispiel ist Adrenochrom, das was Xavier Naidoo ja irgendwie über seinen Kanal da irgendwie in die Kamera geblabbert hat. Das war ein Begriff, der war vorher in einer relativ kleinen Gruppe bekannt. Jetzt macht Xavier Naidoo darüber den Post, es wird viel darüber berichtet, auf einmal kriegt es eine Reichweite und wirkt eventuell größer als Verschwörung, wie es tatsächlich ist. So, das heißt, die erste Frage ist immer grundsätzlich zu hinterfragen, woher kommt eine Information? Also das heißt, so diese klassische Medienbildung, die wir so ein Stück weit bei vielen Leuten tatsächlich haben. Das heißt, auch so Seiten wie mimikama.at, wo man immer überprüfen kann, wenn jetzt eine Information an mich kommt, kann ich denn eventuell der Quelle trauen? Ist überhaupt eine Quelle angegeben? Die Quelle, die angegeben ist, ist die überhaupt aussagekräftig für das, was quasi in dieser Nachricht verhandelt wird? Also das sind schon mal Möglichkeiten, wo man tatsächlich sagt, im Bereich der Prävention ist Bildung wirklich so ein guter Schutzmechanismus gegen die meisten Verschwörungstheorien. Wenn aber jetzt tatsächlich in so einer Situation wie jetzt, also man muss ja einfach nur die letzten zwei Monate sich anschauen, wie oft sich quasi auch die Haltung der offiziellen Stellen irgendwie geändert hat, weil wir ja gerade alle in so einem Lernprozess sind mit dieser Situation, dann ist es einfach so, dass man immer dann vorsichtig sein sollte, wenn jemand kommt und sagt, jetzt hat er die Wahrheit. Also das ist so ein, finde ich, so ein Klassiker, wenn irgendeine Seite sagt, die reine Wahrheit und jetzt endlich aufgedeckt, das muss einen immer so ein bisschen skeptisch machen, weil seriöse Quellen meistens in der Art nicht argumentieren.
Das ist richtig. Warum halten sich denn, ja, in der neueren Zeit ja übers Internet, aber warum halten sich Verschwörungstheorien über so einen langen Zeitraum, obwohl wir ja wissenschaftliche Fakten liefern und auch jeder eigentlich das Know-how hätte, das genauer zu überprüfen?
Also, das, ich glaube, mit einer der Gründe ist das, was wir vorher eben schon hatten, diese Funktion der Ordnung, also dieses quasi den klaren Schuldigen benennen und der Umgang mit Zufall. Und der andere Aspekt ist der, dass, wenn man in die Geschichte blickt, eine der wirkmächtigsten Verschwörungstheorien geht ja zurück oder war ja auch Grundlage dann zur NS-Zeit, die Protokolle der Weisen von Zion, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion erfunden. Es war tatsächlich auch in einem Prozess Anfang des 20. Jahrhunderts noch vor quasi der NS-Zeit bewiesen, dass alles, was in diesen Protokollen drinsteht, erfunden ist. Es wurde quasi ein Roman aus dem Französischsprachigen entdeckt, wo teilweise wirklich eins zu eins die Textpassagen übernommen wurden. Nur halt quasi, dass die Handelnden in den Texten umgetauscht, also ersetzt wurden. Und trotzdem ist die Protokolle der Weisen von Zion in den arabischen Ländern in Ägypten gab es eine Fernsehsendung, die quasi auf die Protokolle der Weisen von Zion sich stützte. Auf der Buchmesse von Teheran vor 3-4 Jahren konnte man das dann quasi an verschiedenen Ständen kaufen. Und der Hintergrund ist der, dass obgleich es widerlegt ist und auch schon lange widerlegt, für viele Menschen quasi das irrelevant ist. Sondern sie sagen, das Bild, das ich quasi von Juden und Jüdinnen im Kopf habe, ob das jetzt erfunden ist oder nicht, es ist dann quasi gut erfunden. Also das heißt, so diese Verschwörungserzählungen, so wie Rassismus und verschiedene andere Abwertungseinstellungen, die sind teilweise so tief in den Menschen drin oder in Gesellschaften verwurzelt, dass die da einfach anschlussfähig sind mit diesen Verschwörungserzählungen. Und das ist dann auch so, dass, ich weiß nicht, ob du dich da mal mit den verschiedensten Theorien, die es da gibt, auseinandergesetzt hast. Da gibt es ja Flacherde und Hohlerde und
Echsenmenschen.
Die Nazis auf dem Mond leben und also teilweise Dinge, die erstmal auch relativ lächerlich und albern wirken. Und das Interessante an vielen von diesen Theorien ist, dass wenn man sich dann wirklich mal tiefgehend mit denen auseinandersetzt, ganz oft am Ende dann entweder doch wieder die Juden stehen oder quasi dann rauskommt, dass diese Reptilmenschen, die es da irgendwie gibt, sind zwar Reptilmenschen, aber alle Juden, die es jemals gab, waren quasi immer zeitgleich auch Reptilmenschen. Das heißt, diese Wirkmächtigkeit von quasi antisemitischen Verschwörungstheorien ist einfach ein Gift, das in Gesellschaften schlummert, und da knüpfen einfach sehr, sehr viele von diesen Verschwörungserzählungen an.
Und es wird natürlich von Erziehung zu Erziehung oder von Generation zu Generation durch die Erziehung auch weitergegeben. Gerade wenn sowas schon so lange so tief sitzt, dann gibt es halt besondere Sprüche oder so, und dann wird es oder Weltbilder und Meinungen gegenüber einer Ethnie oder einem Volk, und das dann natürlich auch weitergetragen wird. Das ist das Gefährliche auch an den Verschwörungstheorien. Aber was kann man denn gegen Verschwörungstheorien machen? Oder was hilft denn gegen Verschwörungstheorien? Gibt es da ein Zäpfchen dafür?
Also ein Zäpfchen gibt es sicherlich nicht. Wir haben tatsächlich, sind wir gerade dabei, so eine Praxisanleitung tatsächlich zu arbeiten. Wir haben die jetzt, weil wir gerade im Moment auch viele Online-Seminare zu dem Thema immer mal wieder anbieten, neulich vorgestellt, so eine Art Typisierung, die im Prinzip in der Anamnese helfen soll. Also das heißt, in dem Augenblick, wo ich jetzt quasi mich erreicht, ist eine Verschwörungstheorie. Du schickst mir jetzt, weil wir befreundet sind, schickst du mir über WhatsApp irgendwas. So, dann wäre quasi erstmal zu überprüfen, leitest du mir das jetzt weiter, weil du tatsächlich die gesamte Theorie glaubst, oder ist es quasi einfach nur so ein Fragment, das du eventuell glaubst? Also als Beispiel, eine Verschwörungstheorie, die jetzt eher zum Beispiel harmlos ist, lebt Elvis Presley noch? So, das ist ja so eine Verschwörungstheorie, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr ganz so relevant, weil er selbst, wenn er damals nicht gestorben wäre, jetzt so alt wäre, dass sie sich überholt hat. Aber das heißt, es wäre jetzt eine relativ harmlose Verschwörungstheorie, wenn du an die glauben würdest. So, jetzt ist die Frage, glaubst du nur daran oder glaubst du eventuell halt noch quasi an viel mehr, was dahinter steht? Also bist du noch tiefer eingetaucht? Und das heißt, diese zunächst mal erst harmlos wirkende Sache, da glaubt jemand noch an Elvis Presley, da steckt hinten dran dann schon irgendwie noch irgendwie was Fieseres oder doch wieder irgendwelche Erzählmuster von Gut und Böse. Das wäre der erste Schritt, den man klären müsste. Also quasi, bist du nur so jemanden, der das reproduziert, der das jetzt aufgeschnappt hat und einfach mal quasi unreflektiert teilt. Mhm. In dem Augenblick können Bildungsangebote tatsächlich sehr, sehr wirksam sein. Also dass ich dir dann im Prinzip einfach sage, du schau mal her, guck mal hier, mimikama.at, die haben dann Artikel verfasst zu dem, was du mir gerade eben geschrieben hast. Schau da einfach mal nach, da kriegst du mit Quellen belegt einfach die Möglichkeit, dich nochmal einzulesen. Und dann ist im Prinzip bei einem Großteil der Menschen, die Fakten noch zugänglich sind, eigentlich erstmal sowas erreicht. Die zweite Kategorie, wo wir dann schon im orangen Bereich sind, wäre, wenn ich jetzt im Prinzip feststelle, okay, du bist zwar Fakten noch zugänglich, aber du hast eventuell halt gerade im Moment in deinem Leben Dinge, die irgendwie schwierig sind oder schlecht laufen und du ziehst aus dieser Verschwörungstheorie jetzt nicht nur allein quasi einen Wissenswert raus, sondern das kompensiert so ein Stück weit was. Das gibt dir Halt, das gibt dir Orientierung, das gibt dir Struktur und geht schon eventuell einher mit so quasi einer generellen Skepsis gegenüber allem, was sonst so berichtet wird. Wenn das der Fall ist, dann wäre jetzt tatsächlich so das, dass wir immer dringend empfehlen, dann macht es schon nur noch Sinn, wenn das jemand thematisiert, der eine Beziehung zu einer Person hat. Also das heißt, irgendjemand, der hergelaufener, ist dann eben eventuell nicht mehr geeignet, sondern dann sollte eine belastbare Beziehung da sein. In der Pädagogik heißt es oft, dass man quasi die Interventionsberechtigung besitzt, Themen überhaupt
anschneiden zu können. Der Partner, der gute Freund, die Eltern eventuell.
Ja. Genau, wobei auch da muss man halt dann wieder berücksichtigen, dass es halt auch so Beziehungsebenen gibt, die dann auch eventuell wieder kontraproduktiv sind. Also ich kann meiner Frau zum Beispiel auch mal relativ viel erzählen. das führt oft zu gar nichts, egal wie hoch wertvoll das irgendwie so ist. Also das heißt, es sind aber dann eine Ebene, die muss ich in dem Fall schon mal mit berücksichtigen. Und ich sollte halt dann auch einen ganzheitlichen Blick drauf werfen, dass ich sage, okay, ist denn jetzt das Wissen, das ich habe, die Sicht der Dinge, die ich habe, was für eine Sicht hat der andere drauf und wie kann ich so ein Stück weit das Problem eher ganzheitlich versuchen anzugehen. Und die dritte Stufe, wo ich dann tatsächlich sage, da sind dann auch im Prinzip Fakten und Bildung nicht mehr wirklich zielführend ist, das, was ich eben vorher schon angesprochen habe. Wenn du so tief in der Welt, in die Welt eingetaucht bist, dass deine ganze Lebenswelt sich nur noch auf diese Verschwörungstheorie beruft, dann haben wir eigentlich auch so einen Status, wo Fakten eher kontraproduktiv sind. Das ist so quasi eine kognitive Verzerrung, die nennt sich Backfire-Effekt, dass alles, was ich eben an Wissen bringe, nur ein Beweis dafür ist, wie mächtig die Verschwörer sind. Wenn wir so jemanden haben, gilt es tatsächlich zu gucken, ist die Verschwörungstheorie, an die eine Person glaubt, jetzt tatsächlich so, dass man da dringend was machen muss. Dann muss man sich überlegen, habe ich auch, also wie wichtig ist mir so ein Mensch dann auch? Also wenn ich da eben irgendeinen fremden Bekannten habe, der so an so eine Theorie glaubt und ich habe aber auch jetzt irgendwie nicht die Energie, die man halt tatsächlich auch bräuchte, um da eine Veränderung herbeizuführen, weil da geht es halt dann nicht mehr eben nur darum, dass ich mich einmal mit dem hinsetze und dann so diese Vorstellung, die man im Kopf hat, und dann führe ich einmal so eine Diskussion, so Ping-Pong, hier Argumente, Schach und dann setze ich den matt und zack, dann ist er überzeugt, sondern dann geht es darum, dann muss ich den ja rauslösen aus den Gruppen, in denen er sich bewegt. Der hat eventuell seine Freunde, der hat seine Rückmeldungen, die er quasi in dieser Sphäre bekommt, an positivem Feedback. Also die ganze Welt wird dann über die Theorie erklärt und dann sind wir halt schon nicht mehr in dem Bereich, wo wir eigentlich ohne Therapie oder ohne quasi da ganzheitlich irgendwie einen Menschen irgendwie in Betracht zu nehmen, den aus so einer Verschwörungstheorie wieder rauskriegen. Und das muss einfach so halt vor Augen geführt werden. Ich verwende immer ganz gern diese Metapher, wie wenn du quasi an einer Krücke durchs Leben gehst. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt quasi einen Menschen habe, der so stark in diesen Verschwörungserzählungen drin ist, dann ist es die Krücke, die ist quasi so für ihn, mit der geht er durchs Leben. Und in dem Augenblick, wo ich mir dann überlege, dass ich da jetzt rational diese Krücke wegschlage, dann fehlt was. Und deswegen klammern sich diese Menschen dann einfach halt auch an diese Krücke. Und die ignorieren dann halt einfach auch jede Fakten, die man so bringen könnte, weil dann verliert einfach das alles erstmal so seine Ordnung und seine Struktur. Und da gibt es dann aber auch Anlaufstellen, an die man sich dann wenden kann, wenn man dann tatsächlich dann Menschen hat, die da arg drin sind. Der goldene Aluhut zum Beispiel, wenn man das im Internet googelt, die einem dann tatsächlich bei diesen Fällen helfen können. Also das ist dann auch nicht mehr, die sind dann meistens auch bei so Stellen wie meiner nicht mehr richtig aufgehoben.
Okay, ja, es ist ein Haufen Informationen. Wie gehen wir denn in Zukunft mit Verschwörungstheorien um? Was kann man denn machen? Mehr Bildung, mehr Wohlstand für alle oder ich weiß ja selber nicht, aber jetzt schon vielleicht ein Tipp, was man für die Zukunft besser machen können, damit eben Verschwörungstheorien nicht mehr so geglaubt werden oder nicht so viel Anhänger finden.
Es ist tatsächlich so, dass das ganze Feld der Verschwörungstheorien ist noch sehr, sehr unbeforscht. Es gibt da wenig Zusammenhänge, die man tatsächlich jetzt irgendwie in der Breite schon beforscht hat. Mit natürlich zum Tragen kommt, dass sie umso mehr Bildung ein Mensch hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, an diese Verschwörungstheorien zu glauben. Das ist so ein Zusammenhang, den man nachweisen konnte. Es ist da aber tatsächlich so, dass sich Verschwörungstheorien in allen Gesellschaftsschichten finden lassen. Also das heißt, Bildung allein ist auch hier nicht der Schlüssel, der dann letzten Endes zum Erfolg führt. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir quasi so ein Stück weit einfach auch die Forschung in der Richtung ein bisschen nach vorne treiben können. Wer da irgendwie tatsächlich ein Interesse hat und des Englischen mächtig, conspiracytheories.eu, das ist so ein Forschungskonsortium, die europaweit verschiedene Handreichungen und auch Texte publiziert haben. Man darf sich von dem Englisch nicht abschrecken lassen, weil es ist tatsächlich ein recht einfach verständliches Englisch. Auch gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, sage ich mal, von Texten. Es gibt so ein Handbuch, Education-Handbuch. Ich glaube, das wollte im April auch, sollte da eine deutsche Version rauskommen. Aber wie gesagt, einfach mal auf die Homepage gehen.
Ich würde sagen, du schickst uns einfach eine Linkliste und die findet ihr dann im Artikel auf freefm.de. Machen wir so eine kleine Linkliste zusammen, wo man auch vielleicht Fakten gegenprüfen kann und schauen kann, ob diese Theorie vielleicht schon irgendwo auftaucht und ob die schon widerlegt ist. Das wäre doch eine super Geschichte eigentlich, oder?
Das hervorragend. Ja. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Ansonsten denke ich, dass wir mit Bildungsangeboten und quasi der Präventionsarbeit und Stärkung der Medienkompetenz wichtige Pfeiler haben. Und so eine andere Sache, und das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, was ich ja schon versucht habe, irgendwie mit diesem Xavier Naidoo-Beispiel anzudeuten, wir dürfen auch quasi dem Ganzen nicht zu viel Aufmerksamkeit auch ein Stück weit immer zuteil werden lassen. Also ich habe gerade im Moment wie viele Anfragen zu Verschwörungstheorien, wo es auf der einen Seite wichtig ist, sich mit dem Ganzen pädagogisch auseinanderzusetzen, auf der anderen Seite man aber auch gucken muss, dass in dem Augenblick, wo ich viel über etwas berichte, kriegt es viel Aufmerksamkeit und dann kriegt quasi die Inhalte, über die ich spreche, auch nochmal quasi eine gewisse Aufmerksamkeit, die sie vorher halt eventuell auch gar nicht hatten.
Okay. Ich halte dich jetzt mal für einen gebildeten Menschen. Ich denke, du bist gebildet, Entschuldigung, wenn das irgendwie zweideutig war. Und du arbeitest ja auch im Thema, hast auch Medienbildung. Ich halte mich auch für, ja, dumm bin ich nicht, aber ist gute Mittelschicht und ich habe Medienbildung. Bist du jetzt selber schon mal auf Verschwörungstheorien reingefallen? Oder kurz geglaubt? Oder wie auch immer. Oder länger darüber nachgedacht. Weil, oh ja, das ist, da passiert irgendwas. Oder beschäftigt. Ja, bitte.
Es ist tatsächlich so, dass ich habe so ein Buch mal gelesen, das ich tatsächlich in diesem Kontext von Verschwörungstheorie mit am spannendsten war von Hepfer war das. Der hat so eine erkenntnistheoretischen Zugang zu Verschwörungstheorien aufgemacht und der hat dann verschiedene Verschwörungstheorien quasi auch auf ihre Plausibilität hin überprüft und da war es tatsächlich spannend, dass da ein, zwei Theorien drin waren, die waren mir gar nicht so als Verschwörungstheorie zunächst mal bewusst, also gerade auch so dieses Lady Di, das ist schon eine Weile her und es waren auch dabei noch viel jünger, als es passiert ist und da war das schon so, da gab es ja auch verschiedene Erklärmuster und es ist halt auch so, dass wenn ich quasi jetzt diesen Unfall habe von Lady Di und dieser Dodo Al-Fayed, glaube ich damals.
Al-Fayed, ja.
Genau.
Die sind in diesen Tunnel gefahren und hatten da einen Unfall und da gab es Verschwörungstheorien, dass das irgendwie ein Anschlag oder so gewesen.
Genau. Und da gab es die Verschwörungstheorie, dass das britische Königshaus dahinter steckt.
Richtig.
Und da war es schon so, dass ich damals auch in einem Alter war, wo vor allem halt auch durch die Parallelen, die man sonst im Leben halt auch oft hat. Ich meine, jetzt gerade im Moment sind wir alle ins Homeoffice verdonnert, gucken wahrscheinlich gerade im Moment alle massenweise irgendwelche Netflix-Sachen an und kriegen doch in diesen Formaten, in diesen Krimi-Formaten, in diesen Thrillern, da ist doch auch immer, also wie langweilig wäre ein Thriller, bei dem am Ende rauskommt, war alles Zufall. Einfach mal vorstellen, wie krass ein James Bond wäre, bei dem das Ende komplett zufällig ist. Das ist so, ich weiß noch, wie deprimiert ich war bei Ritter der Kuh, Zirkus, ne, wo am Ende alle verhaftet werden, bevor irgendwie der Film rum ist. Weil das auch so ein irrsinniges Ende ist. Und das heißt, diese Verschwörungserzählungen knüpfen einfach an so Dinge an, die wir sonst halt einfach auch im Leben ganz oft eben sehen. Das halt irgendwie ist immer, wie oft dieser Spruch in Krimis kommt, ich glaube nicht an den Zufall.
Mhm. Ja,
also
ja.
Wie oft, einfach mal drauf achten,
stimmt, wenn man Krimis anguckt,
wie oft Protagonisten, die dann auch meistens halt auch so sind, wie man vielleicht auch eventuell selber gerne. Ja, und dann sagen die, es gibt keinen Zufall, ich glaube nicht an den Zufall. Also das ist so, und das sind dann so Sachen, wo man halt auch auf der einen Seite, es ist anschlussfähig und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man muss da mal aufpassen. Es gibt auch eben halt nicht nur die Wahrheit und Verschwörungstheorien, sondern manchmal gibt es halt einfach quasi offizielle Meldungen oder offizielle Positionen, die sind halt nur bis zu einem gewissen Maße plausibel. Deswegen muss aber quasi nicht die Verschwörungstheorie richtig sein. Und dann gab es halt einfach auch in der Menschheitsgeschichte immer schon wieder halt Verschwörungen, die irgendwann ans Tageslicht kamen, also von irgendwie den Iden des März, der Ermordung von Julius Caesar, bis hin zu CIA-Operationen, die mittlerweile einfach auch quasi nachzulesen sind. Also das heißt, in dieser Gemengelage befinden wir uns, wo ich glaube, ich der beste Schluss immer der ist, sich so an so ein wunderschönes Zitat von Einstein zu halten, der da gesagt hat, jeder, der es unternimmt, auf den Feldern der Erkenntnis und der Wahrheit als Autorität aufzutreten, scheitert am Gelächter der Götter. Und das heißt, sich immer wieder bei verschiedenen Situationen die Frage stellen, ob man tatsächlich die Arroganz haben sollte, jetzt alles zu wissen, um absolut von der Wahrheit sprechen zu können. Oder ob man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht eine Wahrheit, die ist mit dem und dem Prozentgehalt wahrscheinlich, so wie Wissenschaft auch so ein Stück weit eigentlich ganz oft mit Wahrscheinlichkeiten und nicht mit Wahrheiten arbeitet, und damit einfach bei verschiedenen Dingen alles ein bisschen entspannter anzuschauen.
Das ist doch auch ein toller Schluss jetzt. Ich hoffe, die Situation bessert sich wieder ein bisschen und wir sehen dich mal bei einem Vortrag live in Ulm. Die wären ja geplant gewesen. Gibt es da schon Nachholtermine oder ist da was für den Herbst geplant?
Nee, also aktuell noch nicht. Ich weiß ja, dass meine Kollegen und Kolleginnen, die werden alle noch irgendwann bei dir vorstellig.
Ja.
Das heißt, wir sind aktuell stark am Umschwenken auf Online-Seminare und auch da würde ich dir einfach den Link noch schicken zu den aktuell geplanten Veranstaltungen, weil die tatsächlich für alle offen sind. Also das heißt, wer da interessiert ist am Thema, wir haben da ein paar spannende Sachen geplant. Würde mich freuen, wenn wir da einfach auch den Link dann dazu beifügen könnten oder auf www.demokratiezentrum-bw.de sind auch die Veranstaltungen einzusehen.
Super. Das war Mathieu Coquelin, Leiter der Fachstelle Extremismusdistanzierung in Stuttgart. Ich bedanke mich für dieses kurze Gespräch und hoffentlich sehen wir uns mal auch wieder in live.
Mach's gut, danke.
Alle Infos und die eben erwähnte Linkliste findet ihr unter freefm.de/presence/internationale-stadt. FM.